unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute. Gottesdienst zur Predigtreihe Abendmahl, Teil 3 von 4. Und ich begrüße auch alle, die per Zoom zugeschaltet sind. Wir hatten gerade eben noch mal kurze Internetunterbrechung, aber es ist jetzt eingesteckt und sollte rüttelfrei jetzt laufen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir laden dich ein, unser Herr und Gott, sei du heute mitten unter uns an diesem Tag. Amen. Unser Gottesdienst heute läuft, wie schon angekündigt, ein bisschen anders ab als sonst. Wir beginnen direkt mit einem Predigtvortrag von Helge Keil. Schön, dass du heute nochmal für uns predigst. Anschließend an die Predigt werden wir noch ein paar Einführungen bekommen und ein paar Lieder singen. Und dann haben wir Zeit, um das Gehörte an den aufgebauten Stationen nochmal persönlich ganz praktisch werden zu lassen. Und an diesen Stationen wird das Abendmahl dann auch mit dabei sein. Und es gibt nach einer Kaffeepause nach dem Gottesdienst dann auch wieder ein Predigt-Nachgespräch. Und danach werden wir bestimmt alle Hunger haben. Deshalb seid ihr eingeladen, zum gemeinsamen Mittagessen da zu bleiben. Es gibt ein Salatbuffet. Ja, unsere letzten zwei Gottesdienste zur Abendmahlreihe sind jetzt schon ein paar Wochen her, deshalb möchte ich jetzt gerne noch mal kurz zurückblicken. Im ersten Gottesdienst, das war am 14. April, da hatte ich die Predigt gehalten über das Erinnerungs- und Gemeinschaftsmahl. Jesus selbst hat uns beauftragt, das Abendmahl zu feiern, um uns an seinen Tod am Kreuz zu erinnern. Und im Abendmahl haben wir Gemeinschaft mit Jesus und auch Gemeinschaft miteinander, untereinander, in der Gemeinde. Am 28. April hat Helge für uns gepredigt. Da ging es darum, dass wir in der Taufe eine neue Identität in Christus bekommen. Der alte Mensch wird verwandelt. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, dann wird diese Verbindung und die Gemeinschaft mit Christus erneuert. Außerdem hatten wir auch über die verschiedenen Abendmahlsverständnisse von den verschiedenen Konfessionen gehört. Die Predigt kann man auch auf unserer Homepage nachhören, falls jemand nicht da gewesen ist oder sie nochmal anhören möchte. Ja, und heute werden wir etwas über die jüdische Hochzeit hören und was das mit dem Abendmahl zu tun hat. Und damit gebe ich das Wort an Helge.
Ich freue mich wieder bei euch zu sein und man hat mir gesagt, ich dürfte hier im Gottesdienst auch ruhig mal alles anders machen. Und da habe ich gesagt, ja gut, das machen wir dann einfach. Heute wird mal alles anders, weil die Predigt wird auch deutlich länger, also dreiviertel Stunde, 50 Minuten oder so. Also wer zwischendrin ein bisschen Augen zumachen will, ein bisschen Erholung, ganz frei. Und danach, wie angekündigt, eine Umsetzung. Ich fange mit einer Melodie an. Woran denkt ihr, wenn ihr hört? Na 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 und so weiter. Woran denkt ihr? Hochzeit. Ich habe nicht so eine Hochzeit gesagt, oder? Warum denkt ihr, wenn ich eine Melodie summe an Hochzeit? Also wir verbinden eine Melodie mit einer bestimmten Sache, weil ganz häufig diese Melodie an der Stelle kommt. Natürlich. Ich bin immer noch gespannt, wann der Erste mir dann mal sagt, Richard Wagner, Lohengrin, dritter Aufzug, uraufgeführt 1850. Habe ich noch nie erlebt, aber wäre korrekt. Also ist auch spannend, Richard Wagner mit so einer, Mendelssohn wäre von der Art der Melodie her näherliegend, aber es ist Richard Wagner. Das ist auch spannend, weil das heißt, Menschen vor 1850, wären bei der Melodie nie auf die Idee Hochzeit gekommen, weil es die es noch gar nicht gab. Also es gibt so kulturelle Verbindungen. Andere Frage, ihr seht ein Paar aus einer Kirche kommen, ein Mann und eine Frau, beide sind komplett in Schwarz gekleidet. An was denkt ihr? Trauer, Beerdigung. Logisch, bei uns ist Schwarz Indikator für Trauer und Beerdigung. Vor 120 Jahren, vor 150, vor 200 Jahren hätten alle an Hochzeit gedacht. Weil natürlich hat man in Schwarz geheiratet. Wer ist so bescheuert, in Weiß zu heiraten, was man gleich wieder dreckig macht? Also das war dem Adel vorbehalten und hat sich erst nach 1920 dann durchgesetzt. Es gibt also so diverse Kennzeichen von bestimmten Anlässen, Trauer oder Hochzeit. Und darum geht's heute. Und wenn du die Präsentation mal einmal startest, dann kann ich sie auch weiterklicken. Jesus als Bräutigam oder dann die jüdische Hochzeit, weil für die Menschen in der Zeit Jesu war es natürlich genauso, dass sie solche Marker hatten, kulturelle Marker, an denen sie erkannt haben, dass, jetzt tut es noch nicht. Okay, irgendwann wird es wieder tun. Ja. Wunderbar. Jesus als Bräutigam, weil auch da gab es natürlich kulturelle Marker oder Hinweise, wo die Leute etwas erkannt haben, ohne dass das Wort Hochzeit fiel. Beispiel, Jesus sagt, nur der Vater weiß wann und für jüdische Ohren Hochzeit, natürlich, was sonst? Oder, ich gehe die Wohnung zu bereiten. Ja klar, Hochzeit. Also es gibt solche Marker, die wir heute nicht mehr erkennen, weil es für uns in unserer Kultur so nicht vorkommt. Oder, ich sende euch den Tröster, den Paraklet. Ja klar, Hochzeit. Deswegen, das, was ich heute Morgen machen will, ist so ein bisschen den Hintergrund erläutern, weil Jesu Wirken sehr viel stärker von dem Selbstverständnis als Bräutigam geprägt war, als es uns häufig bewusst ist. Deswegen, Jesus als Bräutigam, eine jüdische Hochzeit. Letztlich kann man die ganze Geschichte des Menschen mit Gott als Liebesgeschichte verstehen. Also von den ersten Anfängen an, immer wieder das Ringen von Gott um seine Menschen und immer wieder der Versuch, einen Bund zu schließen. Gott schließt immer wieder einen Bund mit seinem Volk, Noah, Abraham, Abraham, Mose, David und immer wieder. Und jeder Bundesschluss hat zwei Kennzeichen. Einer meiner theologischen Lehrer hat es zusammengefasst in Gottes erwählendes und verpflichtendes Handeln. Also jeder Bundesschluss fängt eigentlich damit an, dass Gott sagt, ich will dich. Es ist eine einseitige Erwählung und wartet dann natürlich auf die Antwort, dass das Gegenüber, zunächst einzelne Menschen, später das ganze Volk Israel, dann auch entsprechend Ja sagt. Deswegen, etliche Texte im Alten Testament lassen sich nur auf diesem Hintergrund von dieser Kombination von Bund verstehen. Das ganze Hohelied ist zum Beispiel nur in der Bibel, weil es auch eine Deutung hat im Hinblick auf diesen Bund. Und dann ein Text, den ich euch gern lesen möchte aus dem Propheten Ezechiel, weil er da wunderschön zu passt und das wunderschön aufnimmt, sind die Verse 4 bis 15, glaube ich. Braucht auch eine Lesebrille. 14. Quasi Gott spricht über Israel. Bei deiner Geburt war es so. Am Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest. Dich nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Denn niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte. Sondern du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben und heranwachsen, wie ein Gewächs auf dem Felde machte ich dich. Und du wuchstest heran, wurdest groß und schön, deine Brüste wuchsen und du bekamst lange Haare, aber du warst noch nackt und bloß. Und ich ging an dir vorüber und sah dich an und siehe, es war die Zeit, um dich zu werben. Da breitete ich meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir es und schloss mit dir einen Bund, spricht Gott der Herr, dass du solltest mein sein. und ich badete dich mit Wasser und wusch dich von deinem Blut und salbte dich mit Öl. Ich kleidete dich mit bunten Kleidern und zog dir Schuhe von feinem Leinen an. Ich gab dir einen Kopfbund aus kostbarer Leinwand und hüllte dich in seidene Schleier und schmückte dich mit Kleinoden und legte dir Spangen an deinen Arm und eine Kette um deinen Hals und gab dir einen Ring an deine Nase und Ohrringe an deine Ohren und eine schöne Krone auf dein Haupt. So warst du geschmückt mit Gold und Silber und gekleidet mit kostbarer Leinwand, Seide und bunten Kleidern. Du aßest feinstes Mehl, Honig und Öl und wurdest überaus schön und kamst zu königlichen Ehren. Und dein Ruhm erscholl unter den Völkern, deiner Schönheit wegen, die vollkommen war, durch den Schmuck, den ich dir angelegt hatte, spricht Gott, der Herr. Ich finde es spannend, wie Gottes Verben hier um sein Volk beschrieben wird. Dieses Volk blutig, allein, einsam, ohne Erbarmen. Und da hinein die Aussage Gottes, du sollst leben. Und es ist immer gut, wenn Sachen zweimal in der Bibel kommen, hier direkt hintereinander, zweimal, du sollst leben, dann bekommt es eine entsprechende Betonung. Eine Sehnsucht Gottes, du sollst leben. Und bei Bibeltexten ist es immer so, das eine ist zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, wie war denn das damals und auch interessant. Spannend wird es, wenn wir merken, wir dürfen es persönlich nehmen. Spannend wird es, wenn es eine Botschaft für uns wird. Wenn wir das Wort mal von Gott an uns hören, du sollst leben. Gottes Sehnsucht. Nun geht es auch im Kapitel 16 vom Ezechiel weiter und es kommt jetzt eine lange Zeit, die lese ich nicht vor, wo die Braut Gott verlässt, untreu, macht alles Mögliche, kümmert sich nicht um das, was Gott wichtig ist und so weiter. Aber es ist spannend, weil dann ziemlich zu Ende des Kapitels heißt es wieder: Ich will aber gedenken an meinen Bund, den ich mit dir geschlossen habe zur Zeit deiner Jugend und will mit dir einen ewigen Bund aufrichten. Und auch das finde ich schön. Also ich denke, wir kennen das alle, dass wir mal auch weniger bei Gott sind. Mal mehr, aber mal auch weniger. Dass wir mal auch Sachen machen, wo wir genau wissen, dass sie nicht gut sind. Und deswegen gerade nach einem Blick auf eine solche Phase noch einmal von Gott, dass du willst, sollst leben und noch einmal das, ich will einen Bund aufrichten, einen Bund, der in Ewigkeit hält. Auch das lohnt es sich persönlich zu nehmen. Selbst dann, wenn wir immer wieder von Gott weglaufen, bleibt seine Sehnsucht und sein Zuspruch da. Ich könnte jetzt allein da eine Stunde mitfüllen, aber ich mache nur noch ein Beispiel. Hosea, der ganze Prophet Hosea ist quasi ein Bild für dieses Ringen Gottes um seine Braut. Der Prophet Hosea bekommt einen Auftrag, ja, wo ich froh bin, dass ich nicht Hosea bin, weil ihm wird gesagt, guck, dass du irgendwo eine Hure findest und heirate sie. Sie wird von dir wieder weglaufen, aber ist egal, du sollst ihr nachlaufen. Das macht Hosea auch, aber ich finde es schon ziemlich ein Albtraum, also das schon angekündigt zu bekommen und das dann auch noch machen zu sollen. Aber Hosea macht es und wird darin zu einem Bild für Gott, der den Menschen nachläuft, die ihm doch immer wieder den Rücken kehren. Deswegen auch im Hosea dann die Verheißung. Es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da wirst du rufen, mein Mann, und du rufst nicht mehr mein Baal. Also du wirst tatsächlich in diese Beziehung zu Gott umkehren. Gott bleibt treu. Gott geht der untreuen Braut nach. Gott ringt um seine Braut. Und das war natürlich, ich denke selbst heute, aber für die damalige Zeit ein extrem herausforderndes Bild. Wenn die Frau untreu wird, öffentlich Hure wird, dann ihr noch nachlaufen, das war ein No-Go. Das Ganze wird dann mit einer Verheißung auch wieder für die Ewigkeit abgeschlossen. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Und wie gesagt, jetzt könnten wir noch Jesaja, Jeremia, andere Texte aufnehmen. Der Liebesbund ist ein Grundmuster für den Bund im Alten Testament überhaupt. Und wo immer ihr Bund hört, könnt ihr Liebesbund oder Ehebund entsprechend einsetzen. Ich lasse das Alte Testament hinter mir und springe ins Neue Testament und an der Stelle die Frage an euch. Wo taucht eigentlich im Neuen Testament Hochzeit, Braut, Bräutigam auf?
In Kana.
In Kana, natürlich. Diese Hochzeit, bei der Jesu Gast ist und für Leute, die schon eigentlich genug hatten, nochmal 600 Liter Wein macht. Ja, der Auftakt seiner Feste, ein fröhliches Fest. Wo noch?
10 Jungfrauen.
Ja, die 5 klugen und die 5 törichten Jungfrauen. Auch das Bild Hochzeit und die Frage, wie kommt man rein? Da kommt einer rein zur Hochzeit und sagt, ich will zwar die Feier, ich will das Essen und Trinken, aber ich bin nicht bereit, dafür auch nur das Geringste zu tun. Ich bin nicht dafür bereit, mir überhaupt nur mal ein sauberes T-Shirt anzuziehen, sondern völlig egal, ich will nur haben. Und der fliegt raus. Ja. Es gibt diverse Stellen, zum Beispiel auch Johannes der Täufer wird gefragt und er sagt, ob er der Christus sei. Und er sagt, ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, aber der daneben steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Also, wo sehr klar ist, Jesus ist dieser Bräutigam. Dann wird Jesus die Frage gestellt, warum fasten deine Jünger eigentlich nicht? Du benimmst dich quasi religiös unanständig. Und Jesus erklärt ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Ich habe immer gedacht, okay, wir brauchen nicht mehr fasten, weil der Bräutigam ist ja wieder da. Also Jesus war 3 Tage im Grab, jetzt ist er wieder da, also brauchen wir nicht mehr fasten. Aber es ist ganz spannend, wenn wir es uns nachher nochmal angucken, welche Tage sind denn hier gemeint? Oder auch ein weiteres Gleichnis vom König und einem Hochzeitsmahl, der die Gäste einlädt. Die ersten Gäste kommen nicht. Und dann sagt, geht an die Straßenecken, geht raus, ladet ein, wer immer Lust hat, die sind eingeladen. Und Jesus handelt noch häufiger als Bräutigam, komme ich drauf. Wir haben im Neuen Testament auch im Epheserbrief zum Beispiel, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Wir haben also noch etliche Stellen im Neuen Testament bis hin zum letzten Buch der Offenbarung, Offenbarung 19. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes. In der Offenbarung ist das Lamm Bild für Jesus. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Das heißt, das Ziel der Weltgeschichte ist schon wieder eine Hochzeit. Also irgendwie ist dieses Bundesmotiv eine rote Linie durch fast alle Bücher der Bibel. Das wird dann im letzten Kapitel nochmal deutlich, Offenbarung 22. Denn der Geist und die Braut, sie rufen, komm. Und das ist eine spannende Frage. Warum rufen der Geist und die Braut? Was macht der Bräutigam? Der macht sich einen faulen Lenz und lässt den Geist und die Braut arbeiten? Also, wir kommen drauf. Wir haben in der Bibel also immer wieder dieses Bild vom Bund, von dem Gott, der einen Bund, einen Ehebund mit seiner Braut schließen will. Und es waren zunächst einzelne Menschen, dann war es das Volk Israel. Und jetzt sind wir mit hineingenommen. Wer immer an Jesus glaubt, ist Teil dieser Braut. Der Vorteil zumindest der Juden zur Zeit Jesu war natürlich, dass sie ihre kulturellen Marker kannten. Also sie wussten, wann von Hochzeit angedeutet wurde, was wir heute nicht verstehen. Deswegen kommt jetzt die verschiedenen neuen Abschnitte einer jüdischen Hochzeit. Und wenn ihr mich nachher fragt, wie sicher ist das wissenschaftlich gesichert, muss ich passen, weil wir nur ganz wenige Texte aus der Zeit haben. Deswegen ist das eindeutig oder ist es ein Gleichnis? Also alles, was historisch nachprüfbar ist, stimmt. Trotzdem kann es sein, dass es auch ein Gleichnis ist. So oder so finde ich es wunderschön. Der erste Teil, und der stimmt eindeutig, der Vater sucht die Braut aus. Also der Sohn hat da eigentlich nichts zu sagen. Und in unserem Fall eindeutig, Vater, Sohn und Geist sind der Meinung, ich will dich, ich will diese Menschheit als Braut. Und die Braut muss zustimmen. Wir lesen in 1. Mose 24 bei der Brautwerbung für Isaak. Da sagten ihr Bruder und ihre Mutter, lass das Mädchen noch einige Tage, vielleicht so 10, bei uns bleiben, dann magst du gehen. Er aber, der Gesandte, sagte zu ihnen, haltet mich nicht auf, da der Herr meine Reise hat gelingen lassen, entlasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Da sagten sie, lasst uns das Mädchen rufen und ihren Mund befragen. Und sie riefen Rebekka und sagten zu ihr, willst du mit diesem Mann gehen? Sie sagte, ich will gehen. Und wir haben plötzlich an der Stelle nochmal das Gleiche, was ich gerade eben bei Bund hatte, ein Bild für Gottes erwählendes und verpflichtendes Handeln. Es ist Gott, der sagt, ich will dich, aber er wartet auch auf unsere Antwort und sagt, ja, ich bin bereit. Ich finde das spannend, weil Gott geht quasi das Risiko ein, bis heute das Risiko ein, dass er sagt, ich will dich, und dann ein Mensch sagt, nee, ich aber nicht. Gott geht in Vorleistung. Der zweite Abschnitt ist dann der, jetzt tut mein Präsenter wieder nicht, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Der Ehevertrag wird aufgesetzt und in der Regel schriftlich. Im Ehevertrag wird festgehalten, auch was der Brautpreis ist und so. Und das Spannende ist, bei uns ist es typisch, ein Ehevertrag wird unterschrieben. Also bei uns wird es dadurch gültig gemacht, dass wir eine Unterschrift machen. Im antiken Judentum wurde der Ehevertrag mit dem gemeinsamen Trinken eines Kelches Wein besiegelt. Das war quasi die Unterschrift. Dann war, jetzt gilt's. Und messianische Geschwister haben mich dann darauf aufmerksam gemacht. Also messianische sind Juden, die an Jesus glauben. Messianische Geschwister haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass es für sie ein Bild ist fürs Abendmahl. Dazu passt, dass Jesus beim Kelch sagt, dieser Kelch ist der neue Bund. Dieser Kelch ist die neue Ehe, der neue Vertrag. Jesus vollzieht den ersten Teil des Eherituals mit seinen Jüngern und deswegen dieses Thema in der Abendmahlsreihe. Wir sind mit hineingenommen bei jedem Abendmahl. Und wenn ihr mal die Abendmahlstexte im Neuen Testament alle durchlest, werdet ihr feststellen, dass das Wort Bund auch ausschließlich beim Kelch auftaucht. Immer, nur. Es gibt nie ein Wort beim Brot. Weil durch das Brotessen wird der Bund nicht geschlossen, sondern natürlich. Das heißt dann auch fürs Abendmahl. Jedes Abendmahl ist quasi ein Verlobungsmahl und eine rechtlich bindende Verlobung, eine Antwort von uns. Ja, ich will auch dich als meinen Bräutigam. Deswegen auch der Wiederholungsbefehl. Das tut, so oft ihr es tut. Denn Verlobungsmale waren auch in der Antike einmalig. Also das wurde natürlich nicht wiederholt. Aber hier sagt Jesus extra, bitte, ich mache das zwar. Und ihr merkt, es ist ein Verlobungsmal, aber an einer Stelle weicht es ab. Deswegen macht es bitte häufiger. Der dritte Schritt. Der Brautpreis wird bezahlt. Die Braut lebte in ihrem Elternhaus und wurde dann Teil der Familie oder des Hauses des Vaters des Ehemannes. Das heißt, die Familie von der Braut hatte einfach einen Verlust. Da war plötzlich eine tüchtige Arbeitskraft weg. Deswegen ein Brautpreis. Und der wird eben vorher ausgehandelt, wird dann bezahlt. Der Brautpreis drückt aus, wie wertvoll die Braut für den Bräutigam ist. Und an der Stelle haben wir als Christen den höchsten je bezahlten Brautpreis, wenn Jesus sagt, ich gehe ans Kreuz, um dich zu bekommen. So wertvoll bist du mir, dass ich bereit bin zu sterben, nur um dich zu bekommen. Und auch das haben wir natürlich im Abendmahl aufgenommen, wenn Jesus sagt, mein Leib für euch gegeben. Und auch da, glaube ich, lohnt es sich, neu staunen zu lernen, um uns zu heiraten, um uns zu bekommen, ist Jesus bereit, diesen Preis zu bezahlen. Auch an der Stelle gibt es wieder einen Unterschied. Der Brautpreis wurde in das Elternhaus der Braut geliefert und noch war die Braut dort. Das heißt, sie konnte immer wieder aus dem Fenster gucken, wow, 20 Kühe oder was auch immer, 3 Kamele oder, also sie konnte immer wieder angucken und sagen, wow, so viel bin ich meinem Bräutigam wert. Das ist bei uns natürlich entsprechend fiktiver. Aber ich glaube, es lohnt sich, wenn auch wir uns das immer wieder bewusst machen. Und vielleicht merkt ihr da einen Unterschied. Ich erlebe immer wieder Christen, die, wenn sie ans Kreuz denken, das ist nur so schwer. Oh ja, das musste Jesus für mich leiden. Oh ja, so schlimm bin ich. Und oh, was weiß ich nicht. Was für ein anderer Klang ist es, wenn wir genau im Blick auf das Kreuz sehen, den Preis war Jesus bereit, für mich zu bezahlen. So viel bin ich ihm wert. Dann wird der Tod Jesu am Kreuz plötzlich ein Ausdruck der Sehnsucht Gottes, uns ganz in seiner Nähe zu haben. Ich mache seit vielen Jahren Jüngerschaftskurse und ich hatte vor 15 Jahren oder so einen Teilnehmer, also Jüngerschaftskurse, die dann als Seminarreihe über ein Jahr gehen, mit Übungen zwischendrin, viele, viele Themen drin. Und ein Teilnehmer hat aus dem ganzen Jüngerschaftskurs nur 3 Worte mitgenommen. Gerne für mich. Das ist der ganze Weg, den Jesus auf sich genommen hat, von seinem Kommen auf die Welt, über sein Kreuz, über die Auferstehung, dass das gar nichts Drückendes mehr war, sondern gerne für mich. Und es lohnt sich, wenn wir dem nachspüren, wenn wir das für uns auch in der Tiefe ergreifen. Jesus ist seinen Weg gerne für uns gegangen. Die nächsten 4 Stationen sind deswegen spannend, weil in der jüdischen Hochzeit gibt es diese Verlobung. Diese Verlobung ist rechtlich bindend. Das heißt, nach dieser Verlobungsfeier braucht es eine offizielle Scheidung, um da wieder rauszukommen. Also es ist quasi mehr als bei uns eine Verlobung. Gleichzeitig gibt es jetzt aber eine Zwischenzeit, bis es dann zur Hochzeitsfeier kommt. Das ist quasi ein Bogen. Und Punkte 4 bis 7 sind deswegen spannend, weil wir bewegen uns jetzt quasi in der Zwischenzeit, zwischen Verlobung und Hochzeit. Und damit sind wir in der Zeit der Gemeinde heute. Jesus, der sich mit uns verlobt hat und der wiederkommen wird und wir das Hochzeitsmahl feiern. Dazwischen sind wir halt gerade. In dieser Zwischenzeit gibt es getrennte Aufgaben für Bräutigam und Braut. Der Bräutigam hat die Aufgabe, das Brautgemach zu bereiten. Und ich finde es spannend, weil auch das ist natürlich in der Bibel an mehreren Stellen drin. Und der Bräutigam darf es auch erst jetzt bereiten. Also ich habe lange im Schwarzwald gewohnt und bei uns im Dorf gab es dann einen Mann, der hat schon mal ein Haus gebaut. Hat dann gesagt, auch die Frau dazu finde ich schon noch. Aber das war damals anders gedacht. Also es war gedacht, nach der Verlobung soll der Mann das Haus bereiten und zwar nicht für irgendeine Braut, sondern für die Braut. Also weil er sie kennt, für sie entsprechend das Brautgemach oder den Anbau an das Vaterhaus häufig, manchmal alleinstehend, manchmal ein eigener Raum nur, richten. Jesus nimmt es aus, wenn er in Johannes 14 sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und das ist natürlich auf dem Hintergrund Hochzeit, weil für die Juden damals war klar, ja klar, der Bräutigam macht genau das, der richtet das Brautgemach, dann ist er eine Zeit lang weg, dann kommt er wieder und holt die Braut. Und ich fand das Spannende, weil das heißt ja auch, Jesus richtet im Himmel nicht nur irgendeinen Raum. Da werde ich schon irgendwie auch reinpassen oder so. Oder mal gucken, der Himmel ist so groß, ich finde da eine Ecke. Sondern er sagt, ich richte einen Raum ganz speziell für dich. Ich finde das super spannend. Eine Frau hat mir mal gesagt, ich habe das dann so vor mir gesehen und ich habe da an dem Raum mein Namensschild gelesen. Wunderbar, Gott richtet einen Raum ganz speziell für mich. Und denke ich, okay, wenn Gott mit seinen Möglichkeiten seit jetzt knapp 2000 Jahren dran ist, einen Raum für mich zu richten, dann muss der ziemlich gut werden, oder? Es lohnt sich, wäre ein eigenes Thema, die Vorfreude auf den Himmel. Dazu passt dann auch Johannes, 2 Kapitel später, Johannes 16, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Und die Jünger wollten es nicht hören. Aber es ist logisch. Wenn der Bräutigam nicht weggeht, dann kann er auch die Braut nie nachholen und dann kann nie die Hochzeit vollzogen werden. Nochmal Johannes 16. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Natürlich, nach der Trennungszeit kommt die Heimholung und die Hochzeitsfeier. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und wieder einige Verse später: Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Ja, natürlich, wohin sonst? Also das Brautgemach wird im Haus des Vaters oder auf dem Gelände des Vaters errichtet. Und das Spannende ist dann, das Brautgemach war damals erst dann fertig, wenn der Vater des Bräutigams es abnimmt. Also wenn der Bräutigam sagt, boah, die Braut, ach komm, ist egal, den Rest kann ich richten, wenn ich sie da habe. Dann sagt er, alles fertig, reicht. Nein, erst dann, wenn der Vater des Bräutigams sagt, jetzt ist es recht, dann darf der Sohn auch gehen und die Braut heimholen. Und auch das hat Jesus schon angekündigt, wenn er sagt, nur der Vater weiß wann. Das ist auch so eine Frage, also Gott trinitarisch, warum weiß der Sohn etwas nicht, was der Vater weiß? Also wir sind zum einen am Geheimnis der Trinität, aber zum anderen hier in einem Bild der Hochzeit, ja, es ist richtig, nur der Vater weiß wann. Deswegen auch das ist eine Formulierung, die für jüdische Ohren sagt, Hochzeit. Eine zweite Aufgabe vom Bräutigam in dieser Zeit ist das Brautgeschenk. Der Bräutigam kann seiner Braut ein Geschenk zukommen lassen, zum Beispiel Stoffe, Öle, Schmuck, mit einem primären Ziel der Ausstattung der Braut für den Hochzeitstag. Der Brautpreis war vereinbart, wurde bezahlt, war in dem Sinne vorgeschrieben. Das Brautgeschenk war immer auch ein Zeichen seiner Liebe. Nun wissen wir alle, jede Braut ist an ihrem Hochzeitstag schön, wunderschön, gar keine Frage. Aber in unserer Tradition ist es so, dass die Braut selber dafür sorgen muss. Also zumindest kenne ich es so. Die Braut muss gucken, dass sie einen Friseurtermin kriegt, dass sie ein Kleid kriegt, dass sie was weiß ich nicht, dass sie und so weiter. Hier in der Bibel haben wir eine andere Grundlinie, denn hier ist es passiv. Der Bräutigam sorgt dafür, dass seine Braut am Hochzeitstag so richtig strahlend aussieht. Und ihr merkt vielleicht die Linie, warum ich Ezechiel 16 an der Stelle gelesen habe, weil wir haben da einen der Belege, dass der Bräutigam sagt, und ich sorge dafür, dass du entsprechend schön und strahlend aussiehst. Deswegen habe ich mal gesagt, der Bräutigam liebt seine Braut schön. Zum einen bei einer jüdischen Hochzeit, aber zum anderen auch, das ist, glaube ich, Gottes Sehnsucht mit uns heute. Jesus macht genau das mit uns. Er bereitet uns darauf vor, dass wir immer mehr diese strahlende Braut werden. Er bringt uns die schönsten Hochzeitsgeschenke, die uns tatsächlich nicht nur äußerlich mit Kleidung, sondern auch, ich sag mal, innerlich zum Strahlen bringen. Ein Beispiel: Er gibt uns eine neue Identität. Das Zeugnis des Geistes: Ich bin Kind Gottes, ich bin Freund Gottes, ich bin Mitarbeiter Gottes. Gott will durch mich wirken. Ich bin ein Mitbürger der Heiligen. Und ihr dürft gerne dann jeweils Mitbürgerin ergänzen und so weiter, aber wenn ich es von mir sage, bin ich halt Mitbürger. Ich bin geliebt, gewollt, ich bin gebraucht. Ich bin nicht nur der Helge, der ein bisschen klein geraten ist, 1,67 ist für Männer halt doch eher unterdurchschnittlich, der seine Schuhe eher in der Kinderabteilung findet, könnt ihr nicht sehen, ihr habt so eine tolle Kanzel, die verbirgt alles. Da, ich bin nicht mehr nur das, obwohl das alles stimmt, sondern ich bin Botschafter des Höchsten. Ich bin Priester des Allmächtigen, ich bin Kind des Königs, ich bin Geliebter, ich bin Heiliger. Natürlich bin ich heilig. Nur heilig? Nö, da gibt es schon noch Reste. Aber ich bin ja geheiligt durch ihn. Das Spannende ist, wachsen wir da hinein. Weil das gilt für euch natürlich genauso. Wachsen wir hinein, dass wir in dieser neuen Identität leben und etwas von diesem Neuen auch in diese Welt hineinleben. Dass Menschen, die uns begegnen, etwas davon spüren, dass wir Botschafter dieses liebenden Gottes sind. Auch da finde ich das Bild mit der Hochzeit nochmal spannend. Meine Frau wollte damals meinen Namen annehmen, war für sie sofort klar. Und dann hat sie entsprechend geübt, von Unterschriften her geübt. Und ich habe mir sagen lassen, auch so dieses Üben für Telefon, sich richtig zu melden. Und wie häufig hast du dich noch falsch gemeldet und sowas. Und ich finde das spannend, ob wir das nicht vielleicht auch machen sollten. Also, dass wir jetzt verheiratet sind mit Jesus und uns mal am Telefon melden. Hier ist der Helge Christus, wer ist da? Ich bin verheiratet. Wie wachsen wir hinein in diese neue Botschaft? Ich gehöre jetzt Gott. Und ich erlebe immer wieder, das finde ich total schön, wie tatsächlich diese neue Identität Menschen verändert. Ich hatte gerade bei Fit for Life zwei Menschen, die mit einer Körperhaltung gekommen sind. Naja, also mit viel Minderwert und allem Möglichen drin. Wir haben dann kein Körpersprachetraining gemacht, weil wenn ich mich innerlich zerbrochen fühle, dann bitte kein Körpersprachetraining machen, weil innerer Zerbruch und äußere Aufrichtung macht Spannung, zerreißt irgendwann. Aber es war ganz spannend, wir haben kein Körpersprachetraining gemacht, aber im Laufe der Monate hat sich die Haltung von diesen beiden verändert. Sie sind hineingewachsen und man konnte das sehen. Ich bin geliebt. Ich bin nicht nur, was immer sie mitgebracht haben. Ich bin nicht nur meine Geschichte. Ich bin nicht nur das, was ich bisher über mich gedacht habe. Ich bin nochmal jemand ganz anderes. Eine Einladung Gottes. Eine zweite Sache, wie Gott uns schön liebt, die Gaben Gottes, die Charismen. Römer 5, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich weiß, wo mein Leben hingeht, egal was hier noch passiert. Oder auch die anderen Charismen, Begabungen, Geistesgaben, Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat. Er befähigt uns, seine Mitarbeiter zu sein und es lohnt sich, die zu entdecken. Wäre auch wieder ein eigenes Thema. Ein drittes, das ganze Thema Vergebung und Reinigung. Nichts kann uns mehr von Gott trennen. Römer 8, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Auch das, was ich morgen an Unsinn mache, kann mich nicht mehr von Gott trennen, weil seine Erwählung so fundamental groß ist, so fundamental tief ist. Das ist dann tatsächlich ein Unterschied zu menschlichen Beziehungen. Wenn Menschen sich kennenlernen, dann zeigen wir ja in der Regel so unsere Schokoladenseite, dass die Leute, ja. Nun ist das Dumme, dass wir alle auch so andere Seiten haben. Die stellen wir in der Regel nicht ins Schaufenster, aber die gibt's auch. Als ich meine Frau kennenlernte, war sie gerade 40 geworden und ich war 36. Und sie hatte zu ihrem 40. Geburtstag von einer befreundeten Künstlerin ein Bild bekommen, das aus lauter 40ern bestand. Und das ganze Bild war nur lauter 40er. Als ich sie das erste Mal besucht habe, war das Bild abgehängt. Weil wir hatten noch nicht über das Thema Alter gesprochen und sie wollte das lieber nicht zeigen, dass sie schon 40 ist. Hat mich dann gar nicht gestört, aber naja gut. Das Spannende ist, wenn der Bräutigam selbst uns schön liebt, dann ist es egal. Dann ist es egal, wo bei uns Sachen da sind, wo wir uns nicht so schön fühlen oder nicht so würdig fühlen. Und für viele Christen verändert das ein Grundgefühl. Dann geht es nicht mehr darum, als Christ muss ich mich anstrengen. Als Christ muss ich aber das und das und das. Wo immer das Wort muss im christlichen Denken auftaucht, behaupte ich, dass es falsch ist. Die Einladung ist es, dass wir uns schön lieben lassen. Dass wir das zulassen, dass Gott uns verändert. Und dass wir dann sagen, ja, ich will. Ich will diesem Gott antworten. Ja, ich will mit meinem Leben eine Antwort auf seine Liebe sein. Dazu gehört manchmal auch, dass er seinen Finger auf wunde Punkte legt. Dass er Punkte in unserem Leben anspricht, die uns wehtun. Ich sage dann gern, das ist die einzige Schönheitsoperation, die ich bedingungslos empfehle. Also, wenn Gott seinen Finger auf wunde Punkte legt, dann macht er das ja nur, um mit seinem Licht hineinzukommen, dass etwas neu aufblühen kann. Und dann ist es egal, ob es irgendetwas ist, was wir getan haben oder was uns angetan wurde. Es ist egal, ob es etwas ist, was wir nur denken. Alles das, wo wir seiner Liebe, seinem Licht noch nicht entsprechen, kann sein, dass der Heilige Geist uns stupst und sagt, hey, an der Stelle. Und dann sind wir eingeladen, halten wir das aus und bleiben wir bei Gott. Lassen wir uns schön lieben. Das waren die beiden Aufgaben für den Bräutigam, aber auch die Braut hat zwei Aufgaben oder eine Aufgabe. In der Brautzeit, das erste, die Braut arbeitet jetzt für den neuen Hausstand. Also sie lebt noch im Haus ihres Vaters, aber alles, was sie jetzt macht, gehört schon mit zum neuen Hausstand. Wenn sie jetzt also noch Handtücher webt oder etwas töpfert oder etwas erwirtschaftet oder sowas, alles, was sie nach der Verlobung noch macht, gehört schon zum neuen Haus. Sie lebt noch im Haus ihres menschlichen Vaters, aber sie lebt nicht mehr für das Haus ihres menschlichen Vaters. Und das finde ich eine spannende Frage für uns. Wenn uns das bewusst wird, wir leben in dieser Zwischenzeit, dann heißt es, alles, was wir hier machen, geht nicht mehr darum, was wir hier bauen, sondern ob es unserem Bräutigam gefällt. Passt es mit in die Ewigkeit? Hat es in Ewigkeit Bestand? Alles, was in Liebe, Geduld, Friede, Selbstbeherrschung, könnt die ganze Frucht des Geistes damit hineinnehmen. Alles, was davon geprägt ist, das passt in den neuen Hausstand hinein. Und dann begreifen wir auch von diesem Bild hierher, dass wir hier nur Gäste sind. Über die Jahrhunderte hinweg haben Christen das sehr tief verstanden. Wir sind hier nur Pilger. Wir sind nur eine Zeit hier. Wir warten auf den Tag, an dem wir dann ganz heimgehen dürfen. Das Spannende daran ist, für die Braut war damit klar, ob die Tonkrüge noch den anderen in ihrem Dorf ihres Vaters gefallen, ist egal. Die Tonkrüge müssen ins Haus des Bräutigams passen. Ob die Handtücher noch den Style von ihrem alten Dorf prägen, ist egal. Sie müssen ins Neue passen. Und das wird dann plötzlich spannend. Ob dein Verhalten deinen Eltern gefällt, ist egal, es soll dem Bräutigam gefallen. Und häufig gibt es da keinen Widerspruch, das ist dann der einfache Teil. Ob deine Arbeit noch deinem Vorgesetzten gefällt, ist egal. Sie soll Jesus gefallen. Ob deine Kindererziehung im gesellschaftlichen Mainstream liegt, ist egal. Ob dein Umgang mit deinen Freunden Applaus hervorbringt oder nicht, ist egal. Und plötzlich merken wir, wenn wir begreifen, wir sind verlobt, dann verändert das das. Dann können wir auch in eine große Freiheit hineinwachsen und wir könnten entsprechend uns anders ausrichten. Der zweite Aspekt für die Brautzeit ist, die Braut reinigt sich von allem, was sie noch am Elternhaus festhält. Sie trägt einen Schleier, ist dadurch erkennbar als Braut. Nicht verkehrt, wenn auch bei uns äußerlich erkennbar ist, wir sind vergeben. Dann reinigt sie sich von allem, was sie noch vom Bräutigam abhält. Das wäre, wie gesagt, ein anderes Thema, aber ein spannendes Thema. Wenn Jesus dir sagt, heute kommst du mit mir ins Paradies. Was hält dich davon ab, zu sagen, ja, sofort? Und wenn es da was gibt, ist das nicht tragisch, weil das ist genau Aufgabe der Reinigungszeit, das immer mehr zu bereinigen. Was sind die Bilder, die ich mitbringe, die Gottesbilder, die mich noch davon abhalten, mich bedingungslos auf Gott zu werfen? Was bringe ich mit, was trage ich noch mit mir herum, was mich hindert, Gottes Liebe wirklich ganz anzunehmen? Oder was schleppe ich alles mit mir aus meinem Leben, was eigentlich zerbrochen ist? Ich weiß nicht, wer von euch häufiger umgezogen ist. Und ich merke dann immer wieder, wie vieles irgendwann kaputt gegangen ist. Und ich denke dann, oh ja, irgendwann repariere ich das. Dann kommt das in den Keller. Und beim Umzug wandert es dann in eine Kiste. Und aus der kommt es auch eigentlich nie wieder raus. Also irgendwie, wie viel Zerbrochenes ist in unserem Leben da? Und die Einladung von Gott ist in dem Fall, bist du bereit, es mir zu geben? Bist du bereit, es abzugeben, es loszulassen, es mir zu geben? Was sind für Sachen in unserem Leben da, die dem Bräutigam nicht gefallen? Die Bibel nennt es Sünde. Alles, was gegen seine Liebe, gegen sein Licht, gegen seine Freude, gegen seine Schönheit, gegen seine Freiheit verstößt. Manchmal im Umgang mit uns selbst, wo wir nicht so mit uns umgehen, wie Gott es will. Manchmal im Umgang mit anderen. Und das ist jetzt die Zeit, mich von allem zu reinigen, was mich noch von Gott abhält, mich von all das loszulassen, was nicht in den neuen Hausstand passt. Nun gab es damals noch kein Zoom, es gab damals kein Handy, Telefon, sonst was. Und es gab natürlich die Situation, dass zwei geheiratet haben im gleichen Dorf. Dann konnte die Braut beim Weg zum Brunnen immer wieder gucken, wie weit ist er schon? Wie weit ist er schon da? Aber konnte natürlich auch sein, der Bräutigam wohnte etliche Dörfer weiter. Dann war die Situation für beide schwieriger, weil sie sich so häufig nicht begegnet sind. Deswegen gab es in dieser Zwischenzeit die Möglichkeit, dass der Bräutigam einen Fürsprecher schicken konnte. Diese Brautzeit sollte nicht länger als 12 Monate dauern. Aber in diese Zeit hinein konnte der Bräutigam einen Fürsprecher schicken, hebräisch einen Nacham oder griechisch einen Paraklet. Und wer immer an der Stelle, Anita nickt schon, wer immer an der Stelle die Worte entsprechend im Hinterkopf hat, weiß natürlich, dass Jesus genau den ankündigt. Johannes 15. Wenn der Beistand, der Paraklet gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Und für jüdische Ohren, ja klar, wenn der Paraklet kommt, als Bote des Bräutigams, gesandt vom Vaterhaus, ja natürlich. Oder Johannes 16. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber weggehe, will ich ihn zu euch senden. Und damit ist auch eine der Grundbotschaften des Geistes oder des Paraklets klar. Uns zu sagen, dass als Botschaft des Bräutigams, ich habe den Preis schon bezahlt, ich freue mich auf dich, ich sehne mich nach dir. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem wir endlich die Hochzeit vollenden können. Ich sehne mich nach der Hochzeitsfeier mit dir. Und ihr erinnert euch, meine Einladung bitte persönlich nehmen. Auf dem Hintergrund wird dann auch verständlich, warum in Offenbarung 22, 17 der Geist und die Braut rufen. Logisch, weil der Bräutigam richtet gerade das Brautgemach, er ist woanders. Der Paraklet, der Gesandte des Bräutigams und die Braut, das sind die, die jetzt gerade einladen können zur Hochzeit. Und deswegen auch leider dann das andere Wort, es werden Tage kommen, da der Bräutigam weg ist, da dürft ihr dann wieder fasten. Also von daher, wir haben keinen generellen Dispens vom Fasten. Also, ja. Es gibt dann irgendwann die Situation, dass der Vater des Bräutigams sagt, jetzt, und der Bräutigam dann kommt. Häufig kommen Freunde mit ihm, sie laufen voraus, kündigen ihn an. Häufig bei Nacht, aber da habe ich keinen Beleg gefunden, wofür. Aber Beispiel, irgendjemand hat das gesagt, das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen ist eines der Beispiele, wo es bei Nacht ist, wo es darum geht, sind die Lichter bereit? Und spannend finde ich dann, dass die Braut ihn nicht zu Fuß geht, sondern der Bräutigam bringt eine Sänfte mit und die Braut wird getragen zur Hochzeit. Auch das haben wir im Bild der Entrückung der Braut. Wenn der Bräutigam kommt, werden wir als seine Braut ihm entgegengetragen. Wir können an der Stelle auch nicht mehr zu spät kommen. Also das ist tatsächlich der Part, wir werden abgeholt, wo auch immer wir gerade sind. Der Abschluss bildet dann das Hochzeitsfest. Das Hochzeitsfest mit einem Segen über dem Brautpaar. Und bei diesem Hochzeitsfest wird dann der zweite Kelch miteinander getrunken. Also es gibt in der jüdischen Hochzeit den Kelch bei der Verlobung und es gibt dann den Kelch bei der Hochzeitsfeier. Und auch da finde ich spannend, und deswegen finde ich es so schade, hatte ich euch letztes Mal schon gesagt, dass das ein Wort ist, was häufig unterschlagen wird. Jesus hat im Abendmahlskontext auch gesagt, wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis ich wieder davon trinken werde mit euch im Reich meines Vaters. Und für jüdische Ohren eben, ja klar, es gibt die zwei Kelche. Wir trinken jetzt einen und natürlich kommt dann der zweite, weil der erste macht ohne den zweiten keinen Sinn. Und gleichzeitig heißt es, Jesus verzichtet auf den Weingenuss in der Wartezeit. Jetzt muss ich passen, wie beim himmlischen Errichten von Wohnungen Weingenuss sein könnte oder nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist nochmal ein Zeichen, dass Jesus ganz seiner Braut zugewandt ist. Ich bin ganz bei meiner Braut. Ich lasse mich nicht ablenken. Ich genieße auch das, was wir durchaus genießen dürfen, jetzt nicht. Ich verzichte, weil ich ganz konzentriert an der Stelle bei meiner Braut bleibe. Innerhalb der jüdischen Hochzeit kommt dann der Vollzug der Ehe, das heißt, das Brautpaar zieht sich zurück. Ein paar Stunden isst häufig auch was und dann gibt es ein Fest. Es wird 7 Tage lang gefeiert. Auch das fände ich schön, wenn wir mal 7 Tage feiern, wobei ich gar nicht so weiß, wie recht das geht. Also die meisten feiern bei uns oder alle, die ich bisher erlebt habe, waren deutlich kürzer. Soweit einmal die Einführung einer jüdischen Hochzeit. Ein Bild aus der Antike, ein Bild, das sie damals in vielen Stellen verstanden haben. Ein Bild und eine Einladung auch für uns. Wenn jemand jetzt sagt, das war eine Menge, also das Ganze ist auch verschriftlicht. Ich habe euch da auf den Tisch am Ausgang einen älteren Philadelphia-Brief von uns mitgebracht. Da ist quasi dieser Part nochmal erklärt oder aufgeführt. Das, was ich jetzt mit euch machen möchte, ist, dass wir, das Ganze auch ein bisschen tatsächlich feiern. Sprich, wir werden jetzt im zweiten Teil von diesem etwas anderen Gottesdienst das so machen. Ich werde das jetzt alles erklären, was hier vorne ist. Und dann würden wir mit ein paar Liedern quasi so die einzelnen Stationen nochmal nachklingen lassen. Dass wir so einen Moment wahrnehmen, das war. Und da wird es dann eine Zeit geben mit Stationen und eine Einladung an euch, wer immer möchte, doch das eine oder andere auch mal praktisch umzusetzen. Das wird geistlich dadurch nicht besser. Aber manchmal hilft es, wenn ich etwas mache, um etwas tiefer zu verstehen. Deswegen, wir werden nachher auch das Abendmahl austeilen, aber ganz bewusst mit Spendeworten, die aus diesem Hochzeitskontext kommen. Daneben gibt es zwei Möglichkeiten, das aufzunehmen, was unsere Aufgabe als Braut ist. Ich hatte gesagt, die Brautzeit ist dafür da, alles, was mich trennt von Gott, loszuwerden. Und da gibt es hier am Ständer Zettel und Stifte. Und wer möchte, kann das dann an zwei Stellen ablegen. Das eine, alles, was gar nicht zu Gott passt, was wirklich weg soll, alles Blöde, in den Papierkorb. Einfach mal aufschreiben und mich symbolisch wirklich davon trennen und ich schmeiß das jetzt weg. Die Sachen, wo ich merke, da ist noch zum Beispiel ein Schmerz. Ich bringe aus meiner Geschichte etwas mit, wo ich Gott noch gar nicht so tief vertraue zum Beispiel. Da ist ein Schmerz, aber der soll ja nicht weg. Da brauche ich Heilung. Da ist etwas noch Zerbrochenes in mir. Ist die Einladung, auch aufzuschreiben. Die Zettel liest niemand. Die kommen ungelesen dann in den Papiermüll. Es aufzuschreiben, kann auch einfach nur ein Stichwort für dich sein. Und es mal ganz bewusst hier quasi abzulegen. Ich lege es in deine Hände, Herr. Herr, du siehst, wo da noch etwas ist, was ich nicht verstehe oder wo ich Angst habe oder was mich belastet. Ich lege es mal ganz bewusst in deine Hände. Und wer möchte, darf dann gerne auch so eine Karte mitnehmen. Ist ein kurzer Text auch hinten drauf. Eine Karte mit einem Herzen, das so versucht wird, es zusammenzubinden. So ein menschlicher Versuch, quasi mit der Bitte um Heilung. Man darf auch die Karte mitnehmen, wenn man nichts reinlegt, also ganz frei. Ihr seht hier vorne zwei Stühle, wie ihr sie typischerweise eher bei einer Hochzeit erwarten würdet. Und das ist die Einladung. Wir werden eben eine Zeit der Stille haben, werden die Musik ein bisschen einspielen. Und das ist die Einladung, wer sagt, ich möchte mal reinspüren, was bedeutet es eigentlich, Braut Jesu zu sein? Ihr lieben Männer, für uns ist das Bild anspruchsvoller, weil für eine Frau ist das Bild schneller zugänglich. Ich sehe mich nach wie vor in einem weißen Kleid eher nicht. Das ist so, wie auch immer. Trotzdem sind auch wir Teil der Braut Christi. Wer immer also mal reinspüren will und einfach mal sagt, ich setze mich mal hin und spüre mal hin, was bedeutet es, ich bin die geliebte Braut Christi. Darf einfach da mal Platz nehmen. Einfach mal reinspüren. Und ich habe gesagt, die Braut hat in der Zeit, ich glaube, ich habe es nicht gesagt, ein Part, wie die Braut das praktisch machen konnte, waren Reinigungsbäder. Es gab in der Zeit damals die Möglichkeit, mit Reinigungsbädern quasi auch eine rituelle Reinheit herzustellen. Und ich habe die Anne nicht gefragt, ob ich hier vielleicht ein Taufbecken habe, wo man Leute dann ganz rein können. Aber wäre allerdings auch etwas anspruchsvoll für eine Zeit mit Stationen. Deswegen, ich habe mich da für eine symbolische Lösung entschieden. Wir haben hier ein Stück Schale Wasser, da nehmen wir mal Handtücher. Wer das möchte, einfach als Zeichen der Reinigung, kann auch hier einfach mal seine Hände in dem Wasser waschen. Und ja genau, die Handtücher, die gebrauchten, einfach dann unten rein. Und wie gesagt, letzte Station wird dann das Abendmahl sein. Wir haben in Rotwein, wir haben in klar Traubensaft. Also da könnt ihr auch jeweils das Abendmahl in der Form bekommen, die ihr gerne hättet. Ich spreche an der Stelle noch die Einsetzungsworte und ein Gebet. Und dann gehen wir in die Lieder und in den Durchgang durch die Stationen. Unser Herr Jesus Christus nahm in dieser letzten Nacht, die er auf Erden verbracht hat, Brot, betete, brach es, gab es seinen Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte oder betete, gab ihn seinen Jüngern und sagte: Nehmt und trinkt alle davon, denn dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut es, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis ich wieder davon trinke, mit euch im Reich meines Vaters. Himmlischer Vater, Herr Jesus, Heiliger Geist, und so danke ich dir, dass du uns eingeladen hast in diese Beziehung zu dir. Ich danke dir, dass das eine Grundlinie ist durch die ganze Bibel hindurch, deine Sehnsucht und dein Versuch, immer wieder neu einen Bund zu schließen. Und ich danke dir, dass du uns auch eingeladen hast, in Jesus, in diesen Bund mit dir hineinzutreten. Dir gehört jetzt auch diese Zeit und ich danke dir, dass du sie in deine Hände nimmst. Amen. Ich lade ein, dass wir mit einem ersten Lied weitergehen, aus der Basis heraus, dass Gott selbst seine Braut erwählt. Wer aber sagt, ich möchte das ein bisschen nutzen, kann gerne irgendetwas, wo es um dieses Thema Neuwerden geht, altes Loswerden geht, etwas aufschreiben, es entweder wegwerfen, weil es weg soll, oder es ganz bewusst in Gottes Hände legen. Ja, da bringe ich noch etwas mit, da wünsche ich mir Heilung. Wer möchte, kann gerne mal sich auf die Brautstühle setzen und hinspüren. Wie fühlt sich das an, Braut Christi zu sein? Wer möchte, kann gerne ein symbolisches Reinigungsbad seiner Hände in dem Fall nehmen. Und ihr seid natürlich eingeladen zum Abendmahl. Wir werden euch das Abendmahl mit verschiedenen Worten zusprechen, die alle diesen Charakter vom Hochzeitsbad aufnehmen. Genau, dann machen wir die Musik an. Und ihr seid eingeladen, hier zu spüren, was euch gut tut. Es gibt keinen Preis für den, der sagt, ich habe alle Stationen geschafft, sondern es geht wirklich nur darum, hinzuspüren, gibt es irgendwas, was, wie ich jetzt gerade antworten möchte oder was mir gut täte. Wir haben es mal gehört, zum wir begreifen es, dass im Herz oder im Bauch, wo immer es dann sitzt. Das, was noch aussteht, ist natürlich, dass Jesus wiederkommt. Ich sehne mich seit mehr als 3 Jahrzehnten, also weit mehr als 2 Drittel meines Lebens, sehne ich mich nach dem Kommen Jesu oder dass ich endlich heim darf. Aber es steht noch aus. Deswegen das und die Hochzeitsfeier. Diese große Feier, die Hochzeit des himmlischen Lammes, stehen noch aus. Christen vor uns hatten das sehr, sehr deutlich begriffen. Also es sind kirchengeschichtliche Themen, die sehr viel präsenter waren, als sie es häufig heute sind. Deswegen laden wir euch ein, dass wir mit einem Lied abschließen, mit dem Lied 414, wachet auf, ruft uns die Stimme. Weil da haben Geschwister vor uns, Jahrhunderte vor uns, genau diese ganze Thematik, die Sehnsucht nach dem Kommen, die Sehnsucht nach dem Einzug in den himmlischen Hochzeitssaal, die Sehnsucht nach dem Abendmahl aufgenommen.
Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für diese tiefe Liebe, mit der du uns beschenkst. Du sagst Ja zu uns und wir dürfen für immer zu dir gehören. Jesus, wir wollen auch Ja sagen zu dir. Hilf uns in einer tiefen Verbundenheit und Liebe zu dir durchs Leben und durch den Alltag zu gehen. Lass unser Leben eine Antwort auf deine Liebe sein. Fülle unsere Herzen mit der Hoffnung auf die Ewigkeit, dass wir auch in schwierigen Lebenszeiten ein starkes Vertrauen auf dich haben und unsere Hoffnung in dir nie verlieren. Lass unsere Hoffnung wie ein Licht strahlen, das auch andere ermutigt. Amen.